Mhm. Kann mich jeder hören?
Ja.
Gut. Okay, ich fange einfach mal an. Also eigentlich war alles anders geplant. Als ich den Vortrag angenommen habe und dann hierher gekommen bin, hatte ich gedacht, ich nehme die D-Box, hau Linux drauf, erzähle 5 Minuten was und dann gucken wir alle illegal Premiere. Das hat erstens meinem Chef nicht gefallen. Der hat dann gemeint, ich soll mir doch was anderes ausdenken. Und außerdem ist das dann hier nicht geklappt, weil ich habe die Box mitgebracht. Da hatte ich Linux schon drauf. Habe aber den Fehler gemacht, die Box direkt bei uns aus dem Lager zu holen. Die ist also schweinealt gewesen, so ungefähr 5 Jahre lag die da rum. Und als ich das Linux drauf gemacht habe, da haben dann die Treiber für die verschiedenen kleinen Bausteine, die drin sind, nicht mehr 1:1 gestimmt. Deswegen haben wir gestern dann so eine Notrettungsoperation gemacht, wieder original Beta Research draufgehauen, also sprich Premiere, läuft gerade an. Und haben den dann hier so eine halbe Stunde lang Netzupdate machen lassen. Und jetzt haben wir Loop 4 ganz live, also richtig original sozusagen, wie es auch in der CT gestanden hat, hier die Treiber rauszupoolen und dann in Linux draufzuhauen und dann die Box so richtig original zu installieren. Mal sehen, also heißer Zeitplan. Also das Wichtigste. Ja, ja. Okay. Dankeschön. Das Wichtigste, was ihr braucht, wenn ihr das selber machen wollt, ist erstmal dieses. Ich halte die Box an, ganz original, und macht hinten kein Netzkabel ran, lasst die hochlaufen und dann schreit er irgendwann rum, Fehlercode OD4. Den müsst ihr euch merken, das ist wichtig. Das heißt nämlich, er hat hinten kein Antennensignal gefunden. Und nach dem OD4 könnt ihr dann einfach direkt resetten. Und danach könnt ihr im Prinzip wirklich den Original-Bootloader da drauf ist knacken. Wie das im Detail geht, das erkläre ich nachher nochmal. Weil da gibt es einen kleinen Trick zu, wie man sich das alles vereinfachen kann. Der Trick ist zwar illegal, aber ich kann ja erzählen. Weil ich habe es ja schon gemacht, das ist schon ein Original-Bootloader, also einer, der hier als Developer-Bootloader funktioniert. Also den Stress habe ich mir nicht mal gemacht, hier rumzulöten, sondern es geht alles schon so, wie es soll. Und zwar ist es eigentlich folgendermaßen. Der Bootloader, den ihr direkt bekommt, wenn ihr eine Box kauft, wenn ihr den anschaltet, dann schaut der Bootloader zuerst mal ins Netz, sendet einen Boot-P rein und guckt, ob er irgendjemand findet, der ihm antwortet, der ihm einen Kernel anbietet, den er mounten kann. Das Problem ist bloß, ihr könnt ihm gerne einen Kernel geben, aber der verlangt einen Kernel, der signiert ist. Der ist also hinten eine Signatur dran, die prüft er. Und wenn die Signatur nicht stimmt, sagt er, den will ich nicht haben. So. Jetzt ist es aber so, dass die guten Leute von Beta Research den Bootloader so gebaut haben, dass der gleichzeitig Developer-Bootloader als auch normaler Bootloader ist. Das heißt, die normalen Entwicklungsboxen sind genau die gleichen, wie die ihr im Laden kauft. Mit dem Unterschied, dass man bloß ein Bit kippen muss. Das habe ich inzwischen mal gemacht. Und das mit dem Bitkippen ist eigentlich relativ einfach. Die haben es aber erschwert dadurch, dass sie einen Flash-Baustein eingebaut haben und die ersten paar Bytes von dem Flash-Baustein sind Hardware-Schreibgeschützt. Die Bausteine sind einfach so konfiguriert, dass die ein Register haben, wo man vorne einstellen kann, wie viele Bytes von dem Flash-Schreibgeschützt sein sollen. Und dann gibt es aber Pin-Leitungen, die kann man kurz schließen und dann ist der Schreibschutz aufgehoben und dann kann man reinschreiben. Das macht man eben mal ganz einfach. Und dann hat man einen Bootloader, der also auch unsignierte Kerne mounten bzw. booten kann und dann kann man also im Prinzip beliebige Systeme draufhauen. Hier in dem Fall haben wir es vor, mal mit Linux zu machen. Und habe ich was zu dem Bootloader vergessen? Ah ja, genau. Nochmal zu dem ersten Schritt, bevor ihr überhaupt einen Developer-Bootloader habt, weil ihr habt die ja so original. Das Ganze vereinfacht sich, wenn man schon einen signierten Kern hat, den man booten kann. Und da gibt es einen Netz, der nennt sich MinFlash. Der ist definitiv illegal, der ist aus der Firma rausgerutscht. Weil da gab es nämlich mal ein großes Versandhaus, die wollten damit rumtesten. Und den haben wir so einen Bootloader gemacht, damit die halt beliebig rumtesten können, ohne ständig zu uns zu rennen und sagen, ja, wir wollen signieren und so weiter. Habt ihr einen bekommen, der auch unsigniert laden kann. Und der ist dann halt über diverse finstere Kanäle und Azubis und wer auch immer im Netz verschwunden und versickert. Und den kann man halt suchen. Das Ding heißt minflash.zip. Das heißt schon seit Jahren so. Das ist auch nichts Neues, also das ist eigentlich bekannt. Bloß das Kriegen ist halt dann die zweite Seite. Ich kann es ja mal erzählen. Und das ist halt ein Bootloader, der signiert ist, also ein Kernel, der signiert ist, den kann man laden. Und damit lässt sich also die einzige illegale Hürde hier nehmen, dass man eben den Bootloader umwandelt in einen, der unsignierte Kerne laden kann. So, dann gibt es ja ein wunderschönes Tool unter Windows. Das heißt, wie heißt das Ding eigentlich? D-Box Boot Manager oder so?
D-Box.
Genau, D-Box Boot. Und das ist genau das Teil, was die eigentlich vorgestellt haben in der CT, wenn ihr die gelesen habt, so im Januar oder sowas. Das ist eigentlich auch das, was man am besten nimmt, bevor man sich die vielleicht selber zerschießt. Der verwendet die gleichen Skripte, die unter Linux auch ablaufen. Das funktioniert eigentlich folgendermaßen. Man hat für ein Power-PC-System die Bootloader genommen, die es da gibt, und hat die ein bisschen mit Scripting angepasst. Und die können dann im Prinzip in Flash lesen oder in Flash schreiben, je nachdem. Man muss aber halt beim Flash lesen und Flash schreiben dort die festen Adressen angeben, ganz hart. Und wenn man sich dann verhaut, dann schreibt man sich den Original-Bootloader, der im Flash steht, einfach weg und dann hat man einen richtig großen Briefbeschwerer, den man in die Ecke stellen kann. Weil dann geht nichts mehr, außer man lötet das Flash aus und kauft sich ein Original neues und baut das ein. So. Deswegen empfehle ich das Windows-Tool, das geht ziemlich angenehm und schnell, weil das hat alle Netzdienste, die man braucht, schon eingebaut. Also ihr braucht unter anderem dort einen DHCP-Server. Das ist alles schon vorkonfiguriert. Ihr startet das Ding, klickt dreimal irgendwo hin und dann läuft das. DHCP-Server, ein Reverse-ARP wird gebraucht, weil der Kern, der drin ist, nochmal per Reverse-ARP seine IP bestätigen lassen will. Und ihr braucht einen NFS, da wird dann dieses illegale Kern angeboten. Und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Dann schaltet ihr die Box ein, befolgt diese Ratschläge, die hier in dem Tool dabei stehen. Und dann habt ihr im Prinzip schon einen Kern gebootet, der bei euch per NFS stand. Dann gibt es so ein Skript, das heißt Enable Bootloader. Und das setzt eben genau dieses bestimmte Flag, dieses Bit, was da steht, was halt ein Developer Bootloader macht. Das ist schon alles. Und dann, wenn das Ding startet, sieht das halt wie hier vorne so aus. Sollen wir gleich nochmal machen. Dann habt ihr hier vorne jede Menge wirre Zeichen. Also ich hätte mal eine Kamera mitbringen sollen oder sowas. Und diese wirren Zeichen haben natürlich alle was zu sagen. In der untersten Zeile steht zum Beispiel, wie viel Flash ich drin habe, wie viel Hauptspeicher. Ein paar Zeilen weiter drüber steht meine Dallas-ID. Das ist eine Kennzeichnung, eine eindeutige Kennzeichnung für diese Box. Das heißt, jede Box hat eine andere ID. Und ganz am Anfang gab es so die Spezialisten, die ihre Anleitungen ins Netz gestellt haben mit genau einem Foto von dem Ding. Und anhand der Dallas-ID wusste natürlich jeder, wer das ist. Ja, das aber an sich ja nichts Illegales ist, hier seine Dallas-ID ins Netz zu stellen. Mein Gott, ich meine, ich wollte es halt nur mal erwähnen. So, und jetzt, bevor wir praktisch loslegen, zeige ich euch nochmal, weshalb das Ganze bei mir nicht funktioniert hat, weil die ganzen kleinen Treiberbausteine, die drin sind, nicht das machen, was sie sollen. Ich habe da hier von einem fleißigen Mitarbeiter mir ein paar Grafiken kopiert, wo eigentlich so groß ein schematischer Aufbau von der Box drin ist und mal erklärt ist, relativ vollständig, hoffe ich, was da alles für Bausteine drin sein können. Und ihr werdet sehen, das ist ein ziemliches Wirrwarr. Und alleine an verschiedenen Flash-Herstellern, die da verwendet worden sind, ist ein Sammelsurium entstanden, ist schon immens. Da haben schon bei uns die Leute dann zu tun, die Treiber entsprechend anzupassen für die ganz verschiedenen Flash-Bausteine, die es da gibt. Na, ich kann es aber halt nicht hier irgendwo am Beamer zeigen. Hey, hübsch, sehr gut. Gut, kann ich euch mal kurz die CD klauen? Da ist nämlich mein Zeug drauf. Respekt, doch. Also ihr habt schon gesehen, ich benenne am besten diesen Vortrag kurz in Workshop um, weil es halt alles jetzt irgendwie mehr oder weniger schon live. Okay, hau mal rein. TFTP-Daemon und den NFS-Daemon brauche ich noch. What's that? Aha. Okay. Da rein. Win. BRCD, genau. Das ganze Gelumpe. Und dann geben wir mal dieses Start. Fullscreen. So, das war eigentlich das Original, wie ich es geplant habe, bevor ich angekommen bin. Ich wollte kurz was zur Firma erzählen, mache ich nachher noch. Dann ein bisschen Theorie über das DVB-System überhaupt. Wenn ihr Glück habt, kommt noch drum herum, weil es halt ziemlich theoretisches Geschmelze und überhaupt. Dafür hatte ich eigentlich so eine grobe Viertelstunde geplant. Aber es ist vielleicht einmal interessant, damit man weiß, wenn man rumzappt, was eigentlich so ganz konkret passiert und wo diese elektronischen Programminformationen herkommen und alles und so. Die Hotware-Story erzähle ich jetzt, weil das passt eigentlich gerade zu dem, was wir hier machen, damit ihr wisst, was ich treibe. Und Installation, Boot, Debug-Mode und Bootloader, das ist im Prinzip so mittendrin, mehr oder weniger die ganze Zeit. Ob ich dann noch zu Applikationen und Tools komme, weiß ich nicht. Und selbstgemacht kann ich noch ganz kurz zeigen. Es gibt natürlich für dieses Linux-System hier auch ein CDK, also ein Developer-Toolkit, kann man sich runterladen, grobe 300 MB und kompiliert die ganze Nacht lang. Aber dann hat man die Möglichkeit, mit einem Cross-Compiler, der auf PowerPC übersetzt, hat man die Möglichkeit, für seine Box kleine Tools zu schreiben. Man kann das sowohl auf den Framebuffer, also direkt auf den Fernseher ausgeben, als auch direkt auf die Textkonsole. An sich ist das Ding ja dann, wenn es läuft, ein ganz normaler PowerPC Linux, der mit FTP und einem Webservice und Telnet und was auch immer ihr da drauf hat, funktioniert. Und wenn ihr das halt mit NFS-Kernel mountet, dann habt ihr auch beliebig viel Plattenspeicher, wie ihr dem halt dran mounten wollt. Ist schon eine ganz angenehme Sache. Was ich hier vorne noch angeschrieben habe, die skriptischen Zeichen, ist folgendes. Die letzte Smartcard, die rausgekommen ist für Betacrypt 1, diese Maske 32-Karte, die lässt sich nur lesen. Nein, die lässt sich nicht lesen, nur schreiben. Und die meisten Leute, um die irgendwie lesen zu können, beziehungsweise mit der Karte was anfangen wollen zu müssen, die müssen sich dafür teuer Geld einen bestimmten Reader kaufen, der per Hardware den Flash löscht. Der macht es also ständig Strom an, Strom ab, Reset an der Karte und so weiter und irgendwann macht der Flash die Grätsche und steht alles Null drin. Es gibt aber ganz wenige Leute, die eben genau diesen magischen Key kennen, mit dem man die ganzen Kommandos verschlüsseln muss, damit man die Karte auch so nullen kann. Das ist nicht der Key. aber es sind Stücke da drin, die bekannten Stücke. Also ich dachte, ich gebe mal einen Anreiz. Okay, weiter, gehen wir wieder in das Verzeichnis rein. Hier, Hardware Debug da rein. Okay, dann gibt man einfach die oben so eine Startseite. Die Debugs hat im Detail. Das, genau. So, kommen wir also zur Hardware. Das erste, die harte Schale, da habe ich im Prinzip bloß mal kurz die Schnittstellen aufgeführt, die es da alles so gibt. Wir haben also zwei SCART-Anschlüsse, einen für TV und einen für Videorekorder. Die lassen sich auch getrennt ansteuern. Es gibt da also für Linux auch ein extra Tool. Man kann da beliebig Schleifen bauen und dann halt, was weiß ich, TV-Out und dann zum Videorekorder wieder raus und die Töne nach da und nach da. Das ist ganz interessant, kann man tolle Effekte mitmachen. Es gibt eine Ethernet-Schnittstelle. Das sind wahrscheinlich dann die Entwickler inzwischen böse, dass die überhaupt eingebaut haben. Es gibt ein eingebautes Modem. Das funktioniert, es gibt auch Applikationen dafür, aber es ist halt nie offiziell eingeführt worden, weil halt einfach das von Premiere nicht gewünscht worden ist. Wo bin ich jetzt? Na gut, nehme ich den nächsten. Optischer Audioausgang. Ist im Prinzip, wenn ihr einen Dolby Digital Decoder habt oder hier so ein Riesentool, was da steht, so ein DTS irgendwas, Home, Cinema, Surround System, dann könnt ihr mit einem Optikkabel euch daran verknüpfen und könnt dann wirklich Original 5.1 Sound hören. Das kommt schon ziemlich gut, wenn man dann zum Beispiel, was weiß ich, Jurassic Park oder sowas anguckt und dann kommen halt die Dinosaurier von allen Seiten. Ist echt eine Steigerung im Fernsehen als halt gegenüber normal Stereo oder so. Das kann ich nur empfehlen. Dann haben wir noch den ganz normalen Stereo-Ausgang für den Normalsterblichen an die Heim-Stereo-Anlage. Dann gibt es noch einen Ausgang für Videorekorder-Steuerung, das heißt, ihr könnt euren Videorekorder daran hängen und im Prinzip kann die Box dann den Videorekorder programmieren. Ihr könnt sagen in der Box, ich will, was weiß ich, 23 Uhr X einen Film aufnehmen und dann schaltet die Box automatisch auf den Videorekorder an und das gleiche geht noch über eine Infrarot-Sendediode, die da drin ist. Also das Teil kann nicht nur Infrarot empfangen, sondern auch senden. Und damit könnt ihr unter Linux auch programmieren, irgendeinen Timer, der dann ein Sendesignal für euren Videorekorder raussendet. Das läuft ja mit dem LIAC, was im Netz gibt, das wird hier unterstützt. Und damit könnt ihr im Prinzip meinetwegen auch, was weiß ich, Autotüren öffnen oder weiß. Je nachdem, was ihr euch für Infrarotcodes da holt, aber gedacht ist es eigentlich für eine Videorekordersteuerung original. Und natürlich noch der Antennenanschluss. Da unterscheiden sich die Boxen. Es gibt also eine für Kabel, eine für Draht. Es sind verschiedene Tuner drin, weil es auch verschieden moduliert ist. Und das Einzige, was es nur für Satellit gibt, ist hier diese Philips-Box, die ich hier habe. Die haben Kabelboxen gebaut, aber die sind bloß in der Firma geblieben, weil die halt sich für den harten Dauergebrauch nicht so richtig geeignet haben oder so. Und ansonsten gibt es von Sagem und von Nokia noch jeweils Kabel- und Satboxen. Und ich werde nachher auch gleich nochmal herausarbeiten, welche denn nun eigentlich die beste Satboxen ist. So, next. Ein Plan. Genau, jetzt kommt der Grundriss vom Gebäude. Und zwar habe ich hier also von diesem bekannten Mitarbeiter da, der weiß gar nicht, ob der noch bei uns ist, der hat sich mal die Mühe gemacht und hat hier allgemeinverständlich die ganzen Bausteine, die in der Box drin verbaut sind, mit Schaltplänen und wie die einander verknüpft sind und arbeiten, aufgemalt. Ich fange mal ganz oben links an, Tuner. Und daneben steht eben der Tuner-Baustein, entweder Quadraturamplitude oder Quadro-Phasenshift-Verschiebung. Je nachdem, eins von beiden. Das PSK läuft über Satellit und das QAM läuft über Kabel. Deswegen kann man auch nicht die Box jetzt irgendwie einfach mal so hin und her umbauen. Der Tuner-Baustein, der drin ist, läuft auf einer Platine, kann man auslöten. Kann das umbauen, das müsste im Prinzip gehen. Habe ich noch nie jemanden probieren sehen, aber theoretisch soll das gehen, weil alles andere ist identisch. Für das hat jemand einfach zwei so verschiedene Tuner-Bausteine zu Hause rumstehen. Dann unten drunter links kommt der Beta Research CA-Chip. Das ist dieses hochgeheime Teil, was mit der Smartcard redet. Das CA steht für Conditional Access und das Ding heißt eigentlich Conditional Access Modul. Und es macht eigentlich bloß, hat so, ja, halt so mehr, minder sklavische Kontrollfunktionen zu erfüllen. Und zwar leitet es den Datenstrom, der natürlich mit über die SAT-Schlüssel reinkommt, neben Audio und Video, wird einmal gefiltert, wird geschaut, ist es für meine Karte oder ist es für irgendwelche anderen Leute. Es kann also genauso adressiert werden, wie meinetwegen im Netzwerk auch. Und alles, was für die Karte gedacht ist, irgendwelche Steuercodes oder irgendwelche Freischaltungen oder was auch immer, kann man diverse Sachen machen, das leitet also der CA-Chip an die Smartcard und holt die Antwort wieder raus und leitet sie entsprechend im System weiter, je nachdem, was es gewesen ist. Beispielsweise die Kontrollwörter zum Dekodieren aller Audio- und Videoströme, der muss ja irgendwer mal mit der Smartcard reden und von dort die Kontrollwörter reinholen. Das passiert an dieser Stelle. Unten drunter kommen unsere zwei Smartcard-Reader. Gebraucht wird eigentlich immer bloß der Smartcard-Reader 1. Die 2 ist mal gebracht gewesen, beispielsweise für Homebanking-Applikationen. Es gibt sogar so einen Teil, dass man also Homebanking dort betreiben kann. Und um das sicher zu machen, ist einfach eine zweite Smartcard nötig, also eigentlich die für Homebanking an sich. Statt halt Diskette, weil das Ding hatte eben keinen Disketteneingang, sondern für sowas. Dann da unten kommt das Infrarote, was ich erzählt hatte, sowohl Sender als auch Empfänger ist ein Baustein drin. Dann kommt das Frontdisplay, das ist das kleine Teil hier vorne. Das damit, ich weiß nicht, müsste ich jetzt schätzen, sowas mit 20 mal 80 Bildpunkten oder sowas, wird direkt per Bildpunkt angesteuert, ist also nicht direkt intelligent, sondern man muss jeden einzelnen Punkt an- und ausschalten, matrixmäßig. Dann mache ich mal oben in der zweiten Reihe weiter. Ja. Da kommt der Demultiplexer für den eigentlichen Audio- und Videostrom, der reinkommt, beziehungsweise für den Transportstrom. Wenn ihr Glück habt, erzähle ich dann nachher, wenn wir noch Zeit haben, das zu den theoretischen Sachen, wie eigentlich so ein Transportstrom aufgebaut ist. An sich ist es so, alle Kanäle, alle Provider, die da irgendwie senden, senden ja so parallel ist übertrieben, aber alle quer vermischt ihre Pakete in so einen Transportstrom rein. Und ihr habt im Prinzip von, sagen wir mal, 10 verschiedenen Sendern hintereinander weg die Pakete, sowohl Audio als auch Video. Und der multiplext halt alles auseinander und sagt halt, ich will das bloß Kanal 2 sehen, also will ich bloß die Audio- und Videodaten von Kanal 2. Das macht der. Der filtert erstmal den ganzen Rest raus, weil das wird nicht gebraucht. Danach kommt das eigentliche MPEG-Dekodieren, getrennt in Video-Chip und Audio-Chip. Und die danach kommt noch ein Baustein, die halt das endliche analoge Signal machen. Das Videosignal geht an den SCART-Switch da hinten, den man halt so schön umschalten kann. Und der kann halt umschalten zwischen Fernsehen- und Videorekorder, beziehungsweise halt beide gleichzeitig bedienen, je nachdem. Und das Audio geht digital an den optischen Ausgang, beziehungsweise ansonsten an den Chinch raus. Was haben wir hier noch? Hier ist die Netzschnittstelle, hier ganz unten. Das graue Teil in der Mitte ist im Prinzip so der eigentliche Power-PC, der hier mit 66 MHz drin läuft. Standardkonfiguration ist dort 32 MB Speicher drin und 8 MB Flash. Kann man aber ändern. Es gibt Developer-Boxen, die kann man aufrüsten bis 128 MB fast rein und 16 MB Flash. Läuft entschieden schneller. Dann haben wir hier unten drunter noch die serielle und dann das eingebaute Modem gibt es noch und halt die Kontrolle für den Videorekorder per Kabel. An sich ist nicht mehr in der Box drin, aber es sind halt viele getrennte Bausteine. Und wie die Bausteine miteinander zusammenarbeiten und wie die den eigentlichen Datenstrom auseinander dekodieren, das ändert sich gelegentlich von Zeit zu Zeit. Und diese Box, die ich eben aus dem Lager geholt habe, die lag da schon 5 Jahre. Und vor 5 Jahren war es eben alles ein bisschen anders. Da wurde das DISSEC-Ansteuerung für die SAT-Schlüssel anders geregelt und überhaupt lagen die Kanäle alle ganz anders. Und deswegen ging hier erstmal alles gegen Baum. Da hat also nirgends keinen Kanal, keinen Sender, überhaupt kein digitales Signal gefunden. Und wir haben dann wirklich so quasi eine Stunde zugebracht, um den überhaupt zum Reden zu bringen. Deswegen sind wir jetzt auf dem Stand, dass hier immer noch Beta Research drauf ist. Und wir jetzt uns langsam vorarbeiten wollen und wollen da Linux drauf haben. Wir sollten langsam anfangen. Okay. Dann wollen wir uns jetzt mal ans Praktische wagen und wollen mal schauen, ob wir jetzt hier so ein Image rausholen können. Weil original, das was drauf ist, das Beta Research Image ist das aktuellste, das sind alle Treiber, so wie sie sein sollten. Der hat auch schon Senderscan gemacht, das läuft alles so. Was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich bloß noch das Image da rausholen, das Originale, und aus dem Hauptimage dort die ganzen kleinen Mini-Treiber rausholen für unsere Software für Linux. Weil dort wird eigentlich die ganzen kleinen Bausteine, die hier mit dabei sind, werden die Microcodes, so heißen die, einfach original verwendet. Die werden im Speicher an der Stelle platziert, wo sie auch original stehen würden bei Beta Research, und dann greifen die Teile einfach dort direkt rein. Das wird also nicht irgendwie selbst programmiert. Wobei ich noch sagen kann, dass die Linux-Leute das Problem haben, dass sie zwar wissen, dass die Microcodes buggy sind, das wissen wir auch, aber sie wissen halt nicht genau, an welcher Stelle. Das wissen aber wir. Das heißt, also sie haben schon wirklich eine heldenhafte Aufgabe erfüllt, muss man echt sagen. Es läuft entschieden besser. So. Okay, Box läuft an. Das ist normal, das ist bloß die Plastik. So, was ihr braucht zum Anschließen, damit ihr das ganze Prozedur durchführen könnt, ist ein Crossover-Kabel von eurem Rechner zur Box. Und es gibt da immer das Problem, wenn ihr Windows verwendet und habt ein neueres, XP beispielsweise, haben die so ein Auto-Sensing-Feature drin. Das heißt, wenn ihr euren Rechner anschaltet, die Box ist aus, dann stellt er fest auf dem Link, der ist tot, und schaltet den kompletten Link erstmal tot. Und wenn er dann die Box anschaltet, die meldet sich, die schickt nur einen Boot-C-Request raus, der verschwindet natürlich, weil genau dieser erste Request wird verwendet, um zu festzustellen, ah, da ist ja doch Leben auf dem Link. Und dann wartet die Box und euer Rechner wartet auch. Und dann warten die halt bis zum jüngsten Tag. Gibt es einen Trick? Wenn das Auto-Sensing einmal gegriffen hat und euer Rechner gemerkt hat, ja, da ist was, einfach bloß ein Soft-Reset durchführen. Und zwar hier, ist ja bei allen Boxen gleich, bloß die Tasten woanders. Pfeiltaste nach oben und diese Startbox. Dann macht der Soft-Reset, lässt aber Strom da. Und das heißt, euer Windows XP oder was auch immer, denkt immer noch, der Link ist aktiv. Und das läuft dann original so durch, wie es soll. Weil dieser Patch für das Auto-Sensing ausschalten läuft nicht so hundertprozentig bei verschiedenen Leuten. Was noch wichtig wäre, wenn ihr es schafft, eure Netzkarte, die ihr habt, fest auf 10 Megabit zu setzen, Duplex. Mit 100 kriegt ihr echt ein Problem. Das schafft ihr nicht so einfach. So, wie schaut es denn aus? Das macht nichts, ja, der Link ist schon da, ich habe uns deswegen den Soft Reset gemacht. Starte einfach mal das Tool, genau, und sag ihm hier, weiter unten bei den Utilities, Image auslesen. Wir machen auch so ein Copy von dem Image, was drin ist. Gib ihm irgendeinen tollen Namen, Beta Research, Linux Tag, whatever. Genau, das läuft folgendermaßen, man schaltet erst das Tool scharf hier am Rechner, macht dann ein Reset an der Box und dann wird hier der PowerPC-Bootloader vom Rechner rüber übertragen, das geht jetzt inzwischen, und der flasht dann im Prinzip, der kopiert den Flash-Inhalt einfach bei euch auf die Platte, ist ganz wichtig. Nicht vergessen, nicht direkt drüber schreiben, weil ihr halt sonst die Microcodes, die ihr dringend braucht, hier überschreibt, habt ihr nichts gekonnt. Hast du den? Sehr gut. Okay. Wenn wir viel Glück haben, können wir sogar zum Fernsehen gucken. So. Ja, lass auf. Nee, mit dem Anykey ist so eine Sache. Weiß ich doch. Nee, das sieht schlecht aus. Hast du das serielle Nullmodem mit angeschlossen? Alles da? Ja, machen wir das Ganze nochmal. Das Problem ist, man braucht einen ziemlich leistungsfähigen Rechner für die ganze Sache, warum auch immer. Ich meine, der flasht wirklich bloß das Zeug raus. Aber Ich glaube, so richtig sinnvoll effektiv läuft es ab 500 MHz eigentlich, das Ganze unten drunter nicht. Es weiß aber keiner genau, wieso überhaupt. Weshalb man da 500 MHz braucht, um Netzkabel auszulesen. Nee. Einfach mal abbrechen, das Tool, und nochmal das Ganze neu starten. Ja. Nee, komplett nochmal neu machen. Ansonsten fängt er genau an dieser Stelle an, das wird sonst nichts. So, wir haben natürlich noch einen Notfallplan, wenn das misslingt jetzt, das Auslesen. Kann dann halt jeder bei sich zu Hause machen. Ich habe noch das Original Linux-Image drin, was ich halt mitgebracht habe, halt leider eben ohne diese Videotreiber, aber ansonsten ist das Linux vollwertig da drin, da kann ich zumindest zeigen, wie man halt dort mal ein NFS ranmountet und wie man dort drin programmiert und ein paar kleine Tools. Das geht immerhin. Das sieht schlecht aus. Ja? Ja, das sollte eigentlich ständig dastehen, weil dieses nochmal, was er schreibt, da hat ihm irgendwas in meiner Synchronisierung nicht gefallen. Was hast du eigentlich genau für einen Rechner? Okay. Sollte keine Kritik sein. Der hat ja auch Verbindung dorthin, das passt schon. Hast du eine 10-100 Megabit Automatikkarte?
Ja.
Kannst du? Jetzt kommen eben die ganzen kleinen Problemchen, die man so hat. Sowas wie Multikarten und so weiter. Also das ist im Prinzip, wenn alles original läuft und es richtig optimal funktioniert, schafft man so eine Boxflächen in, sag mal, 10 Minuten. Also inklusive halt die Treiber auslesen und dann auch wieder neues Linux rein. Voll. Das schafft er schon. Und wenn man das richtig, richtig gut einrichtet, geht das auch direkt für Linux. Dann kann man das so machen, man nimmt so irgendeine Box von einem Bekannten, der das möchte, zurück in sein Home-Netzwerk, schließt sie dort an und dann läuft der Flash-Vorgang, sobald die Box hochläuft. Aber halt so für den Erstgebrauch ist wirklich dieses Windows-Tool eigentlich am besten, weil da die wenigsten Fehler auftreten. Habe ich. Nee, der läuft direkt weiter. Brecht mal diesen ganzen Vorgang ab. Hier oben? Ja. Stopp. Genau. Okay, letzter Versuch. Wenn ich hau mal knallhart Linux drauf, dann muss es halt so gehen. Ja, man muss Prioritäten setzen. Nee, er hat das Bootprompt gezeigt. Ich kannte aber leider das Skript nicht auswendig sagen, um da den Flash rauszulesen. Weil das ist, wie gesagt, hart kodiert. Man muss dann so ein Skript kennen. Ich starte einfach nochmal. Wir schreiben jetzt einfach mal Linux drauf. Original. Das heißt ja immer ein Linux-Tag, also bitte. Und zwar auf der CD, die ich dir gegeben habe. Genau. Das ist ein Beta-Research-Image. Geh mal eins weiter raus. Direkt auf der CD, da liegen doch die Images für Linux rum. Das war ein Beta Research Image. Das haben wir schon drin. da, bin schon da. Das dort, Alex W., das ist es. Kopieren intern. So, der Mann, der das verwaltet und der die aktuellen Images für Linux erstellt, heißt Alex W., was auch immer W. heißt, keine Ahnung, ist jedenfalls der, der den Image seinen Namen gibt. Und mehr oder weniger gesponsert oder gehostet wird das ganze Debox für Linux, Linux für Debox Projekt bei Berlioz, also www.berlioz.de. Da kann man sich die Quellen holen, dann kann man sich auch die Images holen aktuell und kann auch selber mitprogrammieren, wenn man möchte. Die Quellen kann man sich holen über ein anonymes CVS, kann man sich direkt auf die Platte holen und kompilieren. Hinschreiben kann man eben bloß wirklich, wenn man als Entwickler eingetragen ist. Ah, ja, mach. Was? Was fragt er uns? Netzadressenproblem? Ja. Genau, das ist doch ein Netzproblem. Und ja, ich kann inzwischen mal erzählen, wie die Leute eigentlich so weit gekommen sind, dass sie Linux draufgehauen haben. Weil die erste Hürde, die sie nehmen mussten, war eigentlich, mit der Box überhaupt zu reden, irgendwie in Kontakt zu treten. Und das ging so los, dass die Leute halt mit der Box gespielt haben und haben gesehen, ja, die sendet der Boot-P-Request raus und verlangt Kernels. Und man kann ja dann mitten im Ladevorgang das Ding unterbrechen. Und dann ist in dem Originalkern, der da drin ist, und wenn der feststellt, er findet verschiedene Skripte von ihm nicht und es wurde ihm aus dem Netz was angeboten, dann macht er eine Remote Shell auf, hallo, und sagt auch noch gleichzeitig mit einer Hilfe, was man alles mit ihm machen kann. Wer auch immer das eingebaut hat, der ist wohl nicht mehr da. Aber das war im Prinzip sozusagen der Meilenstein. Das hat wahrscheinlich so ein halbes Jahr gedauert. Und dann von da ab, dann bis zu dem nächsten Rest herauszufinden, dass da ein Flash-Hype geschützt ist und jemand dann halt dort auch ein unsigniertes Image reinschreibt, ist wahrscheinlich der weniger schwierige Teil gewesen. Aber das Wichtigste war eigentlich wirklich diese Remote Shell, wie wir sie vor uns auch eben gerade gesehen haben, so ein kleines Teil. Wenn man halt den Bootvorgang geschickt unterbricht, dann kriegt man halt wirklich im Prinzip eine Shell angeboten. Und mit der Shell kann man dann Kommandos direkt im System ausführen. Das, was original drauf läuft, ist ein Chorus-System. Das wird von Sun, wurde entwickelt, vertrieben. Das wurde inzwischen eingestellt, gibt es frei. Das heißt, Free Chorus irgendwas kann man sich auch holen zum Spielen. Und obendrauf auf dem Chorus läuft eine Java Virtual Machine. Und alles das, was man eigentlich so an Applikationen sieht, und zum Beispiel das und sowas, läuft alles in Java. Unter anderem, das macht es halt relativ langsam auf einem 66 MHz Prozessor. Aber es läuft immerhin so stabil, also wir haben es ja gestern gesehen, dass wir jetzt Updates laufen. Ah, jetzt können wir mal probieren. Okay. Mal sehen, was er meint. So, hervorragend. Das, was ihr da seht an der Stelle, ist folgendes. Der PowerPC Boot Manager PPC Boot ist geladen worden und führt jetzt seinerseits sein kleines Skript aus, was er mit hat. Der holt sich per TFTP, was wir hier exportieren, das Flash-Image, grobe 8 MB, haut die sich bei sich in den Speicher rein, er hat ja 32 davon, und fängt jetzt an, das Flash-Image, was erst drin war, also sprich spätere Search, sektorweise zu löschen. Das ist Schritt 1, und Schritt 2 ist dann das Image, was er im Speicher stehen hat, das von uns eben, schreibt er dann rein. Also fragt mich jetzt nicht, warum das geht und das Auslesen nicht. Normalerweise geht immer alles oder gar nichts. Werde ich mal in Ruhe nachschauen müssen. Jedenfalls ist es so, wenn das jetzt durchgelaufen ist, das dauert, na, ich weiß nicht, 5 Minuten oder sowas, dauert schon, 8 MB Flash zu schreiben, dann haben wir dann erst reines Linux drauf. Und dann haben wir schon mal ein Telnet und ein FTP und wir haben sogar, ist es bei dem dabei, weiß ich nicht, eventuell sogar einen Webserver. Und dann kommt das Ding eigentlich an diese Linux-Kiste ran und dort habe ich mal das Development-System von zu Hause mitgebracht, also dieses 300 MB, von denen ich vorhin erzählt habe, habe ich über Nacht mal mir zusammenstellen lassen. Und dann hat man jede Menge Tools, die also original in der Box selbst nie Platz hätten, inklusive beispielsweise Doom läuft dort, ist implementiert worden. Alleine die Doom-Watt ist größer als die 8 MB, kann man locker spielen, mit Fernbedienung ist ein ganz interessantes Feature. ja, und das halt in Dolby Digital. Ihr habt dort einen MP3-Player drin, Der läuft aber leider nur in Software. Ihr habt ja vor uns noch das Bild im Kopf, wo dann statt hier MPEG Decoder und so weiter. Den kann man aber leider eben nur über den Transportstrom direkt von der Antenne ansprechen. Deswegen wurde der MPEG Player in Software gebaut. Der wurde bei uns dann auch schon gewettet. Die Entwickler haben gewettet, ob sie Linux-Leute schaffen oder nicht. Haben es geschafft. Allerdings ist dann wirklich die CPU am Maximum Limit. Mehr geht wirklich nicht. Wenn man dann Top macht, dann sieht man wirklich, dass es da so dahin schleicht. Aber man kann es anhören, es funktioniert. Und zwar ist es genauso wieder per NFS. Man mountet sich irgendwo ein Verzeichnis ran und hat dann so eine kleine Playlist und lässt sie einfach abspielen. Ganz nette Sache, wenn man die Box beispielsweise zu Hause im Schlafzimmer stehen hat und den Rechner mit Netz irgendwo im Keller, dann kann man da eben MP3s hören. Was auch geht, ist ein Bildbetrachter, so ein kleiner Bildviewer ist auch eingebaut, läuft nach dem gleichen Schema. Ihr macht euch ein NFS, holt euch so ein paar tausend Bilder ran und dann macht ihr hier so Slideshow-mäßig nacheinander durch. Ist halt interessant und ganz lustig, vor allen Dingen, weil die Box eben lautlos ist, hört man nicht. Wird bloß warm, heizt das Zimmer. Aber ansonsten habt ihr halt keinerlei Geräusche, die irgendwie stören, auch wenn irgendwie ein gedämpfter Rechner, wie auch immer ihr den dämpft, man hört halt immer irgendwas und die Box hört man halt einfach nicht. Und so triviale Sachen sind inzwischen schon eingebaut, wie eben MP3 oder Bild oder was auch immer. Das würde ich dann nachher alles noch zeigen. Er kopiert immer noch zum Flash. Das ist halt eine Aktion, die doch Zeit braucht. Also wie gesagt, man kann das auch selbst von Hand machen. Das ist, er hat doch schon mal eine halbe Seite verschiedene PPC-Boot-Befehle, die er da braucht. Hier vorne seht ihr schon mal das erste Neutrino-Symbol, so soll das Original dann aussehen, wenn ich jetzt einen Neustart mache. Dann kann ich gleich zu den Oberflächen was erzählen. Neutrino ist wahrscheinlich allen bekannt, so direkt als Name. Aber Neutrino ist eigentlich wirklich bloß der Name von der grafischen Oberfläche, die da drauf läuft. Es gibt noch zwei andere. Und es gibt auch eben direkten Framebuffer-Zugriff, das heißt, eure kleinen Programmchen können auch direkt grafisch reinmalen in den eigentlichen Videospeicher, der da ist. Und ansonsten heißen die Images, die da wirklich die Kernarbeit leisten, halt einfach AlexB. Also gibt es keinen direkten Namen, der spontan geläufig wäre. Neutrino klingt halt einfach besser, marketingtechnisch, obwohl das Ding ja nicht verkauft wird. Aber es ist halt so, das ist halt was sich einfach einprägt. Wo habe ich denn meine, Fernbedienung. Mach mal bitte das Tool aus, sonst holt er sich automatisch wieder einen Power-PC-Dings daran. Genau. Das ist das Problem, sobald irgendwas im Netz steht und da kann es booten, bootet er auch aus dem Netz. Egal was. Und jetzt, da unsigniert ist, holt er sich auch den größten Mist dran. So. Jetzt müssten wir langsam doch schon mal einen schönen Startscreen kriegen. Ja. Bunt in bunt. Wir hatten gestern noch nicht mal bunt. Ihr seid glücklich, Leute, ihr wisst es gar nicht. Wir haben gestern mit Schwarz-Weiß gearbeitet. So. Jetzt kommt der nächste Hürde, und zwar hier vorne, wenn ihr Original Linux neu installiert, hier, dann fragt er euch hier erstmal ab, ob die IP stimmt. Ihr müsst für die Box eine gültige IP vergeben, und er hat sich einfach die gemerkt, die wir ihm schon gegeben haben, über DHCP, und zwar diese .5.7 am Ende. Müsst ihr halt bei euch im letzten Lokal wählen. So. Jetzt möchte er noch die U-Codes, die ich natürlich nicht habe, in sein Temp-Verzeichnis. Ich habe aber irgendwelche da. Also welche, die nicht richtig funktionieren, die aber zumindest teilweise ihren Dienst tun. Brauche ich jetzt mal ein FTP von dir. Auf der CD müssten auch UPUs dabei sein. Also man arbeitet sich so stückweise vor. Man braucht so ein Sammelsurium, Schweizer Taschenmesser an Tools und dann geht auch alles seine Sache. So, zu den Anleitungen im Netz. Ich habe ja im Prinzip alles mehr oder weniger live improvisiert. Es gibt tausende Anleitungen dazu, wie man die Box wirklich flasht und wie man die Box hier zu Linux bringt und so. Also ist wirklich kein Problem. Unser Entwickler hat gesagt, das schafft sogar jeder Traktorist. Und er wird es wohl wissen. Also ist es wirklich im Prinzip mehr oder weniger einfach. Ich kann es jedem empfehlen. Mit bisschen Bastelei. User ist root. Genau, wenn ihr euch einloggt, standardmäßig ist der User root drin und er verlangt das Passwort Dbox 2. Ist ja nicht sicherheitsrelevant, weil ihr habt das Ding ja nicht direkt live im Netz stehen, sondern bloß in der Wohnstube. Und ihr könnt euch natürlich gerne, ist ja ein vollwertiges Linux-System, dort auch andere User einrichten und meinetwegen eine Firewall einbauen oder was auch immer, es steht euch frei. Es ist im Prinzip jetzt verhältnismäßig wie ein ganz normales Linux-System. So, warte, ich sag dir, wo das Zeug hin muss. Das schreibt sich hier vorne raus. Genau. Ins Verzeichnis VU-Codes müssen die Teile rein, dann ist er glücklich. Ja? Diese U-Codes, das sind im Prinzip die ich nenne es mal Treiber für die Bausteine, die ich euch vorhin mit gezeigt habe. Und zwar dieser Demultiplexer, der MPEG-Zerleger und das ganze Zeug. Da habe ich noch eine Liste da von den, wie die alle wirklich konkret heißen. Avia zum Beispiel, die Avia 5 und 600 sind die eigentlichen, die aus dem MPEG-Strom was richtig Analoges machen. Und dann gibt es noch Avia GTX und ENX, je nach Box verschieden. Und das sind die eigentlichen Demultiplexer, die aus eurem Transportstrom halt euren eigenen Kanal, meinetwegen Kanal 3, rausholen. Das braucht er. Das CAM Alpha Image ist das von dem hochgeheim Beta Research Chip. Das wird dort original eingespielt und redet halt dort mit der Karte. Das heißt, was ihr hier habt, ist auch wirklich Premiere tauglich. Ihr könnt auch wirklich Filme bestellen und die, wie es in der Originalbox auch ist, kann man hier seine Abo-Karte reinschieben und kann halt wirklich dort Premiere gucken, Filme bestellen und läuft alles astrein. Also es gibt da keine Einschränkungen oder irgendwie was anderes. Zu Emulatoren erzähle ich vielleicht nachher kurz noch was, wenn es interessiert. Es hat sich ja inzwischen herausgestellt, dass die Karte weitgehend gehackt ist und dass man das auch in Software kriegen kann, was dort die Karte macht. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, dann halt auch hier das in Linux einzubauen. Ich kann aber schon sagen, dass das die Linux-Entwickler selber sehr ungern sehen. Sie weisen auch tausendfach hin auf ihrer Homepage, dass sie nicht für Emulatoren und gehackte Software und so weiter arbeiten. Und sie haben auch schon in ihrer Software so verschiedene Teile eingebaut, die jetzt beispielsweise geklonte oder Hackerkarten an sich abweisen. Durch verschiedene Maßnahmen. Aber direkt einen Emulator in den Linux-Kern eingebaut ist halt einfach irgendwie nicht zu umgehen, sag ich mal so. So, wir brauchen noch was. Zeig mal bitte kurz die CD. Und zwar, die Linux-Distribution, die ihr euch dort holt, von der Verli-OS-Homepage, ist in zwei Teile zerlegt, weil es einen Teil gibt, der ständig ganz heftig aktualisiert wird, beispielsweise das Neutrino-Zeugs. Und dann gibt es einen Teil, der relativ konstant bleibt über Jahre. Das ist der eigentliche Kern, der Linux-Kern. Ihr flasht also den ersten Teil, das habe ich vorhin gerade gemacht. Das ist so ein Core-System. Und die ganzen anderen Verzeichnispfade, var und lib und was auch immer, was der noch optional braucht, wird euch von einem zweiten File gegeben, das heißt CramFS. Das ist ein Flash-File-System, das wird damit reingeflasht direkt. Und dort sind im Prinzip die Applikationen drauf. Alles, was ich jetzt habe, ist wirklich so ein blankes Linux ohne alles. Und wenn ich jetzt noch auf der CD ein... Ja, guck mal da rein. Ein CramFS-File habe. Nee, kannst du da drauf suchen?
Ja, ich suche halt, ne?
Such mal noch irgendwas mit Cram. C-A-M. C, nee, mit C. C-R-A-M. Stern, irgendwas. Hm? Das ist dann im Prinzip das Flash-File, was Applikationen enthält. Und es ist halt im Prinzip so ein zweistufiger Installationsvorgang. Erst das Core-System. Nein, Lib Images ist es nicht. In welchem Verzeichnis bist du gerade auf der CD?
Ich bin auf der
Burg. Warte, wir haben noch ein bisschen mehr mit. Ist ja nicht so, dass wir hier an CD-Mangel leiden. Nee, das ist das Entwicklersystem. Ist auch nicht. Lass mich bitte kurz selber suchen an dem Teil. Salamander. Warum auch immer du den jetzt Salamander nennst. Okay. Also normalerweise sitzt man halt in aller Ruhe bei sich zu Hause, bei einem Bier, holt sich die zwei Images aus dem Netz. Das Problem ist bloß jetzt hier, dass wir auf die Schnelle eben kein Netz haben, sondern alles aus CD holen. Und auch kein Bier, genau. Man muss es ja doch mal sagen. Und halt jetzt das Beste geben, was wir haben. Ja, das ist jetzt CDK Camera Pass. Die muss noch raus per FTP. Und zwar muss die ins Verzeichnis, warte Sekunde, die Box sagt uns sofort, ins Temp-Verzeichnis muss das, beziehungsweise war Temp, wenn es kein Temp draußen gibt. Ist egal, wir haben es. Und eben dieses CramFS, was wir jetzt gleich mal per FTP dort reintun, enthält Applikationen, wie zum Beispiel aktuelle Senderlisten und Neutrino-Scans und Images, Hintergrundbilder. Ihr könnt also beispielsweise das Bild frei konfigurieren. Ihr könnt euch da, was weiß ich, japanische Mangas oder ein Linux-Pinguin oder was auch immer da drauf tun. Ihr könnt sogar unten das Display, was ihr dort habt, das kleine gelbe, frei programmieren.
Ja?
Ist ein Wartemp. tust ins Temp und ins Wartemp, in beide. So, und was jetzt unser Linux-Installer macht, wenn wir alles so gemacht haben, wie er es will, er flasht sich im Prinzip selbst. Er nimmt sein komplettes Image, was er schon im Flash stehen hat, liest das nochmal raus, nimmt dann das dazu, was wir ihm jetzt noch geben, diesen zweiten Teil, inklusive den U-Codes, baut sich da das Gesamtimage von 8 MB und puzzelt halt diese U-Code-Treiber, diese Bausteintreiber so im Speicher zurecht, dass die dann, wenn er geladen wird, original passen, dass die Bausteine, wenn die anfahren, gleich einen Code finden, eigentlich zum Loslaufen. Da macht man einen kompletten Reset und dann ist im Prinzip alles da, inklusive Tuning, Sender-Scan und halt das Protokoll zur Karte. Was bei mir halt leider nicht da ist mit diesen U-Codes, ist der Sender-Scan. Das heißt, wir können halt damit nicht ganz hingucken, weil wir eben genau dieser Tuner-Code fehlt. Das haben wir gestern Abend rein zufällig festgestellt, zum Glück noch rechtzeitig. Ansonsten hätte ich hier im Prinzip ohne alles gestanden, aber es geht halt immer noch. Der macht und tut, oder?
Ja.
Sehr schön. Ja, das ist halt 10 Megabit und eine kleine D-Boxen-Arme. Ich meine, das kann man nicht so viel verlangen, aber sie tut, ich meine, sie macht. So, aber was man, wenn man sich mit DVB beschäftigen will, an der Box sehr schön machen kann, ist, im Prinzip ist es eine Art DVB-Karte, kann man so sehen, wenn man das Linux einmal drauf hat. Und alle Tools, die es gibt zum Thema DVB, kann man dort drauf fahren, kompilierbar per PowerPC und kann die dort live ausprobieren. Das Sammelsurium an Tools, was ich mit habe, ist im Prinzip alles. Ihr könnt euch diese Tabellen, die da ausgewertet werden, zum Beispiel, wo diese Programminformationen übertragen werden, diese elektronischen, könnt ihr euch dort halt als Paketweise da aus dem Transportstrom rausholen, dann könnt ihr den Transportstrom zerlegen. Es gibt einen Analyzer für MPEG 2 da drauf, der also auch live euren Transportstrom untersucht. Also wenn man da wirklich mal in der Richtung irgendwas machen will, lernen, gucken, schauen, dann kann ich das absolut empfehlen. Es ist sehr schön. Es ist im Prinzip billiger, als sich eine DVB-Karte kaufen. Das heißt nicht bei eBay kaufen, sondern direkt ein Abo abschließen. Ich mache jetzt hier keine Werbung für Premiere, aber es gibt jetzt so ein Abo für 5 Euro im Monat, das nach einem Jahr kann man kündigen und kriegt für 90 Euro dazu die Box. Es gibt inzwischen keine D-Boxen mehr, das ist richtig. Es sei denn, man weiß, wenn man fragt. aber an sich, ja, wenn ihr sowas machen wollt, nehmt bitte wirklich bloß diese D-Box 2. Es geht mit der D-Box 1 nicht, da gibt es ein anderes System für, die hat auch bloß, weiß nicht, 10 MHz, viel zu schwach für Linux. Und diese Boxen, die es inzwischen gibt, beispielsweise Galaxis oder was gibt's noch? Technisat? Ja. Die haben noch ein paar unangenehme Nebenfeatures und die sind auch noch nicht so im Griff und so gehandelt wie eigentlich diese Box. Die ist wirklich so weit entwickelt, die kann man nehmen und kann damit festarbeiten. Das ist eine ganz reguläre Plattform an sich. So, jetzt löscht er seinen eigenen Flash, man sollte jetzt keinen Strom ziehen. Das ist echt ein ganz kritischer Teil wirklich. Es gab halt schon Leute, die haben dann Stromausfall gehabt und ja, Schicksal. Das eigentliche Grundproblem ist, was ja auch viele denken, dass die jetzt das Ding komplett beta-research-frei haben, stimmt gar nicht. Der Bootloader, der original drauf ist, diese komischen Virenzeichen anfangs drauf schreibt, der ist original beta-research, der bleibt auch drauf. Und der macht eigentlich nichts weiter, als sich meinetwegen übers Netz das erste Image zu holen. Mit irgendwas muss das Ding ja loslaufen. Den kriegt man auch nicht los, so ohne weiteres. Es sei denn, man zieht eben einen Strom. Und wenn man den halt eben losgekriegt hat, dann kriegt man nie wieder was drauf. Man muss halt dann wirklich den Flash original auslösen, beziehungsweise die zwei Flash-Bausteine, und muss die dann halt in irgendeinem Flasher-Tool flashen. Die Images gibt's ja. Die Images ist nicht das Problem. Die halt in das Flash reinkriegen, das ist ein Problem. Und das wieder einlöten. Ich wüsste jetzt keiner, der das irgendwie professionell macht. So, wir haben's geschafft. 3/4 des Weges sind geschafft. Und beim nächsten Mal müsst ihr uns dann mit einer grafischen Oberfläche begrüßen. Es sind übrigens 3 zur Auswahl. Die Leute waren so clever und haben euch alle 3 Oberflächen, die es im Prinzip gibt, mit draufgehauen. Ihr könnt also frei wählen. Ah ja, läuft los. Und je nach Geschmack könnt ihr meinetwegen auch gerne eure Oberfläche dort frei selbst programmieren oder anpassen. Und zwar jetzt habt ihr unten in der Konsole laufen die ganzen Meldungen durch. Also das hier im Prinzip, dieser Bildschirm da unten, der kleine, ist Konsole. Pauschal, da laufen alle Boot-Messages durch und so weiter. Die müsst ihr erst im Auge behalten. Und ich habe jetzt hier zur Auswahl, ja. Neutrino ist die erste, die Standard-Oberfläche. Enigma ist die nächste. L-Card gibt es noch. Das ist die dritte. Und Maintenance ist unten. Da wird im Prinzip der Video-Framebuffer freigeschaltet für seine Tools, die ihr programmiert. Dann könnt ihr damit direkt in den Video-Framebuffer anschreiben. So, hier stehen noch ein paar Image-Informationen und das läuft das Ding los. AlexW ist im Prinzip der Ersteller, der die Original-Releases macht. Wenn da irgendwas anderes steht, habt ihr ein Hacker-Image. Lcross hat er genommen. Gut, okay. Mal sehen, habe ich lange nicht gehabt oder noch nie gesehen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und es dauert halt eine Weile. Hauptsächlich deshalb, weil er jetzt eben einen Senderscan versucht. Der findet keine Senderlisten. Wenn ihr zum ersten Mal einschaltet, meckert er rum, dass er keine Senderlisten verwaltet. Weil wenn er das Image neu drauf hat, sind noch keine dabei. Und er bietet mir jetzt einen Senderscan an und da wird schief gehen. Ich glaube, das dauert mir jetzt auch zu lang. Das Schöne an der Box ist, einschalten, ausschalten. 5 Sekunden fährt das Ding hoch, kein Problem. Viel besser als jetzt meinetwegen die Original-Beta-Research-Box. Weil die halt zum Beispiel jedes Mal testet, ob aktuelle Software on air ist. Und das kann sich halt eine ganze Weile hinziehen. Unter anderem deshalb ist es halt so langsam. Wir haben ein ziemlich komplexes Protokoll ringsherum gebaut, weil man halt das für jeden Kunden im Prinzip verfügbar machen muss. Egal wie gut sich der Kunde auskennt, und es muss halt immer funktionieren. Das macht es halt relativ schwierig. So. Wollen wir noch ein Stück warten? Ah, genau. Gut. Ist ja voll okay. Ist auch voll okay. Den Fehler kann ich verstehen. Ich würde auch meckern, wenn ich keine Senderlisten hätte. So. So, das ist das Standardmenü. Genau so schaut es aus. Original. TV-Modus geht nicht. Radio könnt ihr auch normalerweise hören. Jetzt im Moment halt leider nicht. SCART-Eingang könnt ihr im Prinzip vor einem Videorekorder oder was auch immer dort direkt euch irgendwelche Videodaten reinholen und die dann halt per Box weitergeben. Dann hier unten Spiele, ganz interessant, gucken wir gleich mal rein. Das sind so die Standardspiele, die da, ja. Das sind so die Standardspiele, die so als Gimmicks mitgegeben werden. Ihr könnt natürlich dann noch beliebige andere aus dem Netz holen, aber beispielsweise Lemminge kann man wunderschön loslaufen lassen. Ja. Okay, also wer jetzt hier Spaß hat, mit der Fernbedienung Lemminge zu spielen, kann das nachher gern tun. Es gibt aber halt noch mehr, beispielsweise eben diesen besagten MP3-Player. Was man noch dazu sagen muss, es ist nicht unbedingt alles voll ausgereift hier in der Steuerung, wie man sich denkt. Gelegentlich kommen Abstürze vor, wenn man das Ding bloß zum Fernsehen gucken nimmt, dann im Prinzip alle 2 Tage, weil halt diese Bugfixes für die verschiedenen kleinen Steuerchips noch nicht beherrscht werden. Unsere Entwickler ärgern das, die dürfen aber halt nicht sagen, woran es liegt, leider. Es kann sich aber vielleicht jetzt ändern, wir haben ja im Prinzip einen neuen Eigentümer, der gekauft hat. Und vielleicht verfolgt er ja eine andere Strategie, dass man halt sich mehr öffnet in Richtung Linux möglicherweise. Es war im Prinzip schon mal angedacht, vor, weiß nicht, grob 2 Jahren war das schon mal Plan, ist leider verworfen worden, weil halt dann Java eigentlich so als das Nonplusultra angesehen wurde. Ansonsten wäre vielleicht jetzt die Welt anders. So, neben den Spielen gibt es hier diesen MP3-Player. Wenn wir uns dann... Hast du MP3s da? Wir machen dieses Tool an, der hat einen NFS-Server. Den schalten wir einfach an und dann kann der. Läuft folgendermaßen ab. Also es gibt ja keine großartige Animation dazu. Hier ist die MP3-Liste, wenn man jetzt direkt auf der Box, wenn man zu viel Speicher hat oder sowas, kann man die MP3s auch dort direkt reinhauen. Ansonsten macht man sich ein NFS-Verzeichnis auf und lädt sich dann halt im Prinzip seine MP3s rein. Klingt jetzt natürlich grottenschlecht, wenn ich es hinkriege überhaupt, weil halt bloß diese kleinen PC-Speaker dran sind. Und auch sonst, ich weiß gar nicht, wie weit der das Dekodieren schafft, ob der mehr als 100 und ein paar Kilohertz oder sowas digital, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir probieren doch einfach mal aus, ob jetzt was mit NFS geht. So. Und jetzt versuche ich halt mal einen Verzeichnispfad mit Tastatur einzugeben, also mit dieser hier. Auch eine neue Erfahrung. Wir können ja uns schon mal so weit vorarbeiten. Okay, Schritt 1, Server-IP. 192, 168, das ist noch kein Problem, das ist harmlos. Wir waren im Netz 5 und du hast ja die IP 5 selber genommen, ne? Als letzte Stelle? Okay. Server ist also 5.5. Gut. kein Problem. Jetzt kommt das Interessante. ja, genau. Genau deswegen. Es ist im Prinzip Mehrfachbelegung hier dieser Tasten, die ihr habt. Es gibt zwar original, ihr werdet lachen, doch direkt eine Tastatur für das Teil. Es wurde nämlich mal angedacht, eine E-Mail-Applikation zu schaffen. Die gibt es auch, habe ich live gesehen. Und dafür gibt es so kleine Tastaturen, die mit Infrarot mit dem Gerät reden können. Aber die hat sich im Prinzip keiner angeschafft, weil wieso auch? Zum Fernsehen gucken reicht sowas voll aus. Da will ich nicht so ein riesen Tastatur haben. Zum NFS eingeben ist es jetzt halt ungünstig. So, und da gibt man den vollen Pfad ein, wie unter Windows üblich, mit A, B, C. So. Ich muss mich konzentrieren, Leute. So. Ich brauche jetzt hier mal einen Doppelpunkt. Ja, da. Ich brauche ein Slash. Auf was? E, okay. Sorry. Ja, E. Ah, hier. Wer sich mit Handys auskennt, kriegt das hin. Ich kenne mich nicht mit Handys aus. So, okay. Ein Slash. So, genau sowas. Gib mir mal irgendein einfaches Verzeichnis, nichts Kompliziertes. Karat, gut. K. A. Okay. R. A. Bitte? Ich hoffe nicht. wenn nicht, kannst du mir das Verzeichnis klein machen? Klein Karat? Okay, wir probieren es halt schlicht aus. Der sagt uns einfach, ob er mounten kann oder nicht. Ist ganz einfach. Kurz und schmerzvoll. So, lokal. Wir haben hier lokal ein Verzeichnis. Mount. Ups. Da, das ist alles, was wir schon haben. Ja, jede Menge. Original Linux System. Links auf Mount. Beim Start mounten. Nein, jetzt machen. Hast du dieses Windows-Tool an, was den NFS-Daemon? Okay. Na. Sieht aus, wie, als hätte er das gemacht. Okay. Hinzufügen. Grün. Dieses farbige Markierte ist hier oben. Das ist so Originalerfindung. Ist leider viel zu weit weg vom normalen Daumen. Man muss das immer tierisch strecken. Na, als Freien. Jawohl. Danke. So, leise. Wer was hören will, muss jetzt ganz leise sein, weil... Irgendwas läuft hier los und angeblich gibt es auch hier laut und leise. Eieieiei. Doch, man kann in Ansätzen, kann man doch was hören. Ja. Also über NFS hat die Box irgendwie massiv zu tun. Die macht gleichzeitig NFS und alles andere. Aber so prinzipiell läuft also im Prinzip MP3. Ich habe es immerhin gezeigt. Danke, Leute. Okay. Das gleiche kann man jetzt noch mit dem Bildbetrachter machen, der läuft aber erstaunlich gut und schnell. Ganz einfach, weil das sich das ganze Zeug erstmal in den Speicher reinholt, dann dekodiert und anzeigt. Da fällt also ein Geschwindigkeitsabfall oder sowas fällt einfach nicht auf. Pause. Okay. Wieder raus. So, das was immer hilft, wenn ihr aus irgendwelchen Menüs nicht rauskommt, ist Reset. Das ist ja so die erlaubte Lösung. Es ist halt wirklich so, dass diese MP3-Player und so weiter im Prinzip von völlig verschiedenen Leuten geschrieben wurden. Die sind dann als Plugin in die Neutrino-Oberfläche reingebaut worden. Und es ist einfach so, die Oberfläche ist halt mehr oder weniger gewachsen. Einer hat damit angefangen. Ich mach das bitte ganz schnell aus, sonst flasht er mir das Flash weg hier. Okay, danke. Das ist das, was ich meinte. Es ist gefährlich. Deswegen bitte immer nur den NFS-Server laufen haben und keine Images im Weg rumliegen haben, weil sonst ruckzuck habt ihr in MP3 als Image da drin. Es gibt möglicherweise ein gutes System, aber ich würde nichts drauf wetten. Ja, okay. Gut. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen noch schnell eben den Bildbetrachter und dann eigentlich, ja. Ich würde ja gerne Fernsehen zeigen, aber... Geht halt nicht. Es geht nicht mal illegal, weil ich kann einfach nichts empfangen. So. Ja, zu dem Illegalen. Wer sich generell damit beschäftigen will, mit dieser Möglichkeit an sich, diese Emulatoren, läuft so ab. Man hat die Karte im Prinzip komplett ausgelutscht, diese Betacrypt 1 Karte, den ROM-Code, komplett disassembliert und weiß im Prinzip auch, was die macht. Man hat von vielen Karten im Prinzip Keys gesammelt und im Prinzip ist das, man könnte es Open Source nennen, aber halt verboten. Verboten, weil halt Copyright drauf liegt und auch verboten, weil es halt in dem Sinne illegal ist, weil man halt dann, wenn man das Ding einsetzt und hat kein Abo, kein gültiges dazu, ist es im Prinzip rein rechtlich so, dass ihr Dienste von jemandem nutzt, ohne zu bezahlen. Und genau dafür werdet ihr verknackt und nicht, dass ihr illegal den Emulator habt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und in Bayern kommt noch dazu, dass ihr verknackt werdet wegen Geldwäsche. Ja, nicht lachen, ist echt so. Wer es ausprobieren will, bitte. So, den Bildbetrachter. Jetzt brauche ich wieder ein NFS und irgendwie ein schönes vielleicht von der Veranstaltung oder so. Irgendwas Tolles. So, mal schauen. Gleiches Schema. Also man wühlt sich wieder durch den NFS. Ganz komfortabel kann man das halt auch schon per automatisch direkt fest ins Flash reinbrennen, alle NFS-Adressen, und dann geht es wirklich angenehm. So. Und er hatte die 5. Okay, kriegt er auch. G. Er meint G. Okay. G. Kein Problem. Nee, völlig falsch. Doppelpunkte sind doch auf der 1. Ja. So, und wo? Ah, okay, sehr schön. Das heißt, lokal, mounten wir das unmount. Also unmount wäre ein Problem, da müsste man eine Konsole aufmachen und mit Helmet halt einen unmount machen. Das geht nicht über die Tastatur. So. Nee, Mount-Fehler. Nimm mal irgendein Verzeichnis. Irgendwas, nennt man meinetwegen I oder so. Ist eigentlich egal. C. Okay. Dann, ja. Probieren. Gucken. Nee, nimm mal irgendein Verzeichnis, nimm mal irgendwas Kleines. Vielleicht andersrum machen. Warte, warte. Oh. Das heißt, wir machen was Verbotenes. Tja, wundert mich überhaupt nicht. Ja. Das ist halt interessant, auch bei, wo ich halt arbeite, bei Beta Research, wir schwanken ständig zwischen illegal und legal und man ist immer so eine Gratwanderung. Man darf zwar viel erzählen, aber wenig machen an sich selbst. Ja. Und auch hier hätte ich im Prinzip ja zeigen können, aber ich darf es halt bloß erzählen. Genau, ich bin da stehen geblieben bei den Emulatoren. Das kann ich jetzt immerhin erzählen, weil es ist bekanntes Wissen, das kannst du jeder auch selbst in den Boards anlesen, da gibt es jede Menge dazu, ist nichts geheim. Das Illegale ist eigentlich das Machen. Ansonsten ist bloß Technologieaustausch. Und zwar ist es folgendermaßen, also die Karte ist komplett disassembliert, liegt als Code vor und wenn ich jetzt meinem Code, wenn ich den laufen lasse und gebe dem CAM-Image im Prinzip irgendeinen Code, irgendeine Software als Karte zur Vorspiegelung und gebe dort noch korrekte Gruppenkeys mit, dann kann die Software im Prinzip wirklich wie eine astreine Karte agieren. Das lässt sich nicht so direkt unterscheiden. C, Temp. Okay. Bitte? Ja, nächste Version ist dann ohne Karte. Und zwar halt direkt dieses CAM-Image, was da drin ist, liegt ja als Image vor. Kann man auch sich entsprechend anpassen. Und dann hat man im Prinzip den Emulator direkt im Linux-Kern laufen. Und da kriegt alle EMMs, also alle Datenpakete vom Management-System, von Premiere beispielsweise. Und wenn der jetzt schon genug Key-Dateninformationen hat, die gibt es wieder an einer anderen Stelle illegal im Netz, dann kann er im Prinzip die Management-Informationen dekodieren und kann sich für jedes einzelne Datenpaket den aktuellen Key rausholen. Und das funktioniert so, dass man einfach, wenn man genug Schlüssel gesammelt hat, sagen wir mal so grob 2000 verschiedene Kartendaten hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man fast jedes Paket dekodieren kann. Das ist im Prinzip schlicht im System so. Ja, das heißt, bei meinetwegen Pay-Per-View-Filmen, also Filme, wo man anruft, dann ist es so, dass einer von den 2000, die es vielleicht nicht mal wissen, mit Sicherheit den Film bestellt und ich sage mal, nach einer halben Stunde kann man den Film auch sehen. Das war aber nun definitiv illegal. Weil man hat ja immerhin den betrogen, der bezahlt hat und zusätzlich noch den, der es anbietet. Aber es ist halt im Prinzip technisch machbar und mit dem neuen System, was kommen soll, wird das meines Wissens zumindest unterbunden. So, okay. Cam, so, ja? Hey, gut, wir sind im Geschäft. Ja. Ah, hinzufügen. Ja, das ist halt mit 50.000 Menüs und aber man kann mit etwas gutem Willen jetzt nur ein bisschen dekodieren. Ist auch ein gültiges JPEG und nichts Abartiges. Hm? Ha, na. Dankeschön. Okay. Also, ihr seht, im Prinzip lässt sich viel machen. Ich glaube, die Zeit ist schon fortgeschritten. Das Einzige für die Interessierten würde ich jetzt vielleicht noch ganz kurz anbieten. Ich habe diese CD mit von dem CDK, von dem Developer-Kit, immer einen Blick drauf zu werfen, ganz kurz. Es gibt dort einen Power-PC-Compiler, der läuft. Und ich habe halt eigentlich zu Demo-Zwecken habe ich mal so ein kleines Beamzahlen-Programm, das stammt von mir vom zweiten Semester, als ich noch hier studiert habe, lang ist her. Das macht also doch tatsächlich Beamzahlen. Also ich habe es zumindest noch nicht geprüft, ob es keine Beamzahlen sind. Und das habe ich einfach mal aus Gag laufen lassen und so rein aus Performance-Tests. Und im Prinzip läuft es eigentlich relativ gut. Also rein, wenn man Textkonsolen-Anwendungen schreibt, kann man so direkt sich sein C hernehmen oder irgendwas anderes, was der Compiler noch frisst, kann es eins zu eins übersetzen, auf die Box schieben, ausführen. Textausgaben sind kein Problem, laufen dann hier aus der Telnet-Konsole raus. Anspruchsvoller ist es bei Grafik. Also wenn man direkt Grafik programmieren will, also jetzt beispielsweise sich selbst in die Neutrino-Oberfläche reinklinken, dann hat man schon eine ganze Menge mehr zu tun. Ihr wisst, wenn ihr beispielsweise schon mal im X-System oder sowas programmiert habt, so ähnlich ist es halt auch hier. Nicht so ganz, aber es halt noch gibt keine komfortablen Bibliotheken, weil einfach kein Platz ist und man muss halt ziemlich zu Fuß machen. Aber es geht, es ist möglich. Und nebenbei, wenn ihr alles nicht wollt, dann könnt ihr auch ganz normal Samsung gucken. Okay, damit würde ich den richtig offiziellen Teil hier an der Stelle erstmal beenden und bedanke mich bei meinen vielen Assistenten, weil ohne die Jungs hier hätte ich die dreifache Zeit gebraucht. Danke euch, Leute. Danke. Okay.